Jetzt bin ich gespannt, was hier passiert. Das ist die Show für alle, die Persönlichkeit, die Werte, die Erfolg und Inspiration brauchen und sagen, ich will mir das nicht alles selbst zusammensuchen, sondern ich warte auf die, die das alles schon hinter sich haben, die das erlebt haben, die selbst inspiriert wurden, die Menschen inspiriert haben, die Werte verfolgen, die eine Persönlichkeit geworden sind. In jeder Folge vom Werte-Live-Podcast von der Deutschen Bank Wealth Management wird ein Macher mit dabei sein. Und der, der heute mit dabei ist, ist einer, der 23 Jahre lang für ein Unternehmen gearbeitet hat. Das ist ja heute schon fast unmöglich, dass man so lange bleibt.
32
sogar. Siehst du, da, das Internet ist nicht immer ehrlich zu mir. So, das war zumindest deine McKinsey-Zeit. Dann geht er regelmäßig wandern mit coolen Typen. Und zwar zum Beispiel mit Roland Messner. Und er fängt gerade an, Chinesisch zu lernen. Reinhold Messner, was habe ich gerade gesagt?
Roland.
Also das war nicht etwa sein Bruder mit Reinhold Messner. So, und damit legen wir los. Herzlich willkommen, Herbert. Schön, dass du da bist. Die erste Frage hast du gerade schon gehört, die der Frank Schriever gerne wissen wollte oder beantwortet haben wollte. Was für Lehren ziehen wir denn jetzt aus diesem Pandemiejahr, aus deiner Sicht?
Also zunächst sind wir, glaube ich, alle davon ausgegangen, noch zum Jahreswechsel. Wir hatten 45 Millionen Beschäftigte hier, all-time high. Es lief blendend, wir hatten Facharbeitermangel und die Unternehmen meldeten Rekordzahlen. Und wir beachteten natürlich, was in China passierte, in Wuhan, aber wir konnten uns nicht vorstellen, dass es solch eine Veränderung durch die Pandemie geben könnte. Und sie ist viel, viel schneller gekommen. Der Lockdown Mitte März, ich habe es erlebt, ich war in Österreich beim Skifahren. Gott sei Dank nicht in Ischgl, aber ich habe das mitgekriegt, dass da am 15. März die Lifte zugesperrt wurden und man schnell nach Bayern ausreisen sollte.
Aber was ist das für ein Gefühl? Du bist da und du merkst, die Welt verändert sich gerade. Erstarrst du dann erstmal oder sagst du, oh Vorsicht, hier gibt es was zu lernen?
Naja, zunächst mal willst du rauskommen aus so einer Gegend, die offensichtlich zugesperrt wird und wo man sagt, man weiß auch gar nicht, ob man rauskommt und wenn ja, dann weiß man auch nicht, ob man wieder reinkommt. Mhm. Also das ist schon ein eigenartiges Gefühl und man ist froh, wenn man zunächst mal in den eigenen vier Wänden wieder ist.
Also zu Hause die Füße hochlegen kann.
Ja, und dann wurde natürlich darüber gerätselt, wann der Lockdown kam in Bayern, der kam dann eine Woche später. An dem Wochenende und dann ging es natürlich sehr, sehr viel schneller. Dann hörte man, es dürfen also Gruppen mit 10 Leuten noch beieinander sein, dann waren es nur noch 5, dann war es noch die enge Familie und.
Irgendwann musstest du dich eigentlich in der Toilette einschließen. Aber jetzt lass uns doch mal bitte einen ganz großen Sprung machen in die Zeit heute. Was hast du jetzt aus der Retrospektive gelernt? Was hast du mitgenommen aus diesem doch sehr ungewöhnlichen Jahr für uns alle, für die Unternehmer, für die Wirtschaft, für Führungskräfte, für jeden Menschen?
Man muss das Undenkenswerte denken lernen.
Das undenkenswerte Denken lernen, das ist ein starker Satz.
Ja, wenn man plötzlich hört, dass es keine Masken mehr gibt auf der ganzen Welt, oder wir hatten zumindest keine. Wenn man plötzlich hört, dass man nicht mehr fliegen darf, wenn man plötzlich hört, dass die Schulen zugesperrt werden und all diese Dinge, das ist ja nun unsere Zivilgesellschaft und diese wurde ja massiv eingeschnitten und ich habe das miterlebt, die ersten Sendungen, wo Frau Merkel sagte, das ist die schlimmste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, haben die Menschen, glaube ich, sehr nachdenklich darauf reagiert und gesagt, wenn das so ist, dann müssen wir uns anstrengen.
Ja, wenn du jetzt aber mal in die Wirtschaft reinguckst, also weißt du, du darfst nicht mehr fliegen, heißt eine Airline wird nicht mehr gebraucht, der Flughafen ist nicht mehr notwendig. Da gibt es Führungskräfte, da gibt es Unternehmer, wie ticken die denn? Oder anders gefragt, welche Art von Führungskräften braucht man in so einem Jahr?
Also ich glaube, wenn man etwas überschreiben darf, dann Agilität. Die Agilität, mit der man merkt, welche Veränderungen sich zutragen und welche Veränderungen man mehr oder weniger einbauen muss in sein Managementverhalten.
Wie leicht fällt das den Managern? Also du beobachtest sie immer, du hast sie unterstützt seit deines Lebens. Wie leicht fällt das den Menschen, Agilität hinzukriegen und so einen Veränderungswillen tatsächlich umzusetzen?
Naja, unterschiedlich, nicht? Wenn man davon ausgeht, dass ja doch eines Tages wieder Autos gefahren werden und auch der Nahverkehr wieder funktioniert, dann ist das allererste, was man merkte in den Management-Ebenen, dass wir einen neuen Zeitbegriff haben. Der Lockdown dauert Der kam ja dann nach und nach in den anderen Ländern, in unseren Exportmärkten. Und er ergriff immer mehr, ergriff insbesondere die Reiseindustrie. Ja, wie ich vorher sagte, das Undenkbare denken lernen, weil es einfach passierte, weil man nicht mehr wegkam.
Absolut. Und jetzt sagst du sowas wie Reise. Reise kannst du ja nicht mal eben digitalisieren. Also noch geht das ja nicht mit dem Beamen, mich irgendwie in einen anderen Zustand bringen. Warum sind viele Unternehmer jetzt eventuell gerade in dem Jahr doch überfordert gewesen mit diesem Begriff Digitalisierung?
Da muss ich weiter ausholen. Wir sind alle weitgehend, ich rede jetzt insbesondere bei uns in der Wirtschaft, durch das lineare Denken geprägt worden. Das lineare Denken, wir haben Wachstum von 3%, von 4%, von 5%. Es sind so und so viel Prozent, die studieren, so und so viel Prozent machen Abitur. Also diese ganzen Prozentversessenheit ist linear gedacht. Mhm. In der digitalen Welt geht es exponentiell zu. Da gibt es dieses wunderbare Beispiel, wo ein indischer Maharaja einem mal als Preis einen Wunsch offen hatte und der sagte ihm, ich möchte auf dem Schachbrett auf jedem Feld die doppelte Anzahl Reiskörner haben. Der Maharaja dachte, das sei ein Spaß. In Wirklichkeit stellten sie fest, dass es so viele Reiskörner in ganz Indien nicht gab.
Also
wenn man die Verdopplung zum Prinzip hat, und da will ich ganz kurz drauf eingehen, wir leben in der Zeit des Moore's Law. Moore's Law heißt, die Computerleistungsfähigkeit verdoppelt sich alle 18 bis 24 Monate. Mhm. Mhm. Und das muss man sich vorstellen. Das heißt, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, früher hatten die Mainframes von IBM, das waren ja große Räume. Zwischenzeitlich ist es in einem Pocket Calculator.
Ja, logisch. Also, mein Mobiltelefon ist heute leistungsfähiger als so früher viele Großrechner.
Und es wird weiter leistungsfähiger sein. Irgendwann haben wir die Quantencomputer. Also ich glaube, dieses zu denken, dass das eben uns auch mal einmal in die Lage versetzen kann, dass keine Unfälle mehr passieren und dass die Krankheiten schon im Ansatz erkannt werden.
Das heißt, du glaubst, dass künstliche Intelligenz tatsächlich auch sowas wie diese Pandemie hätte vermeiden können?
Sie hätte sicherlich eines machen können, das habe ich kürzlich gelesen. Wenn man die Quantencomputer schon gehabt hätte, dann würde es nicht so lange dauern, bis wir den richtigen Impfstoff hätten und bis wir es testen können.
Zumal wahrscheinlich dann auch alle zusammenarbeiten können. Wir haben ja immer noch den Wettbewerb. Ich habe gelesen,
über
160 Labore sind dran, einen Impfstoff zu entwickeln.
Und sie müssen durch die klinischen Tests Phase 1, 2, 3 und das dauert eben 15 bis 18 Monate mindestens.
Jetzt haben wir aber ja die Digitalisierung. Was würdest du denn als Berater denen sagen, wenn du vor diesen 160 Unternehmern stehst? Tut euch mal zusammen, dann haben wir in 2 Wochen einen Impfstoff.
Naja, so schnell wird es nicht gehen, aber ich würde schon sagen, es gibt Dimensionen, wo man wirklich zusammenarbeiten muss und wo es schneller gehen kann.
Okay, jetzt gibt es ja so verschiedenste Klischees, die, glaube ich, kommen in diesem Jahr nochmal besonders stark an die Oberfläche. Eins davon, was mich immer wieder umtreibt, ist dieses Klischee, die deutsche Wirtschaft ist digital abgehängt. Du kennst auch Amerika, du hast da lange Zeit gelebt. Ist es wahr oder ist es zum Glück ein Klischee?
Also ich würde es als ein Klischee bezeichnen. Wir haben natürlich auch in den USA Spots, und da rede ich jetzt vom Silicon Valley, wo wir die Social Media großen Unternehmen haben, die es nur da gibt. Mhm. Die gibt es auch in China zwischenzeitlich, weil sie sich abgeschottet haben. Aber vergessen wir doch nicht, wir haben SAP, das einzig große Unternehmen, was wir in der Nachkriegszeit gegründet haben, was ja auch in USA zwischenzeitlich eine große Macht ist. Wir haben unheimlich viele Startups. Leider haben wir jetzt einen Einbruch gehabt mit Wirecard. Vor ein paar Monaten haben wir auch noch gedacht, dass die also ganz berühmt werden in der digitalen Welt. Wir haben sehr viele Startups und ich glaube, wir sind dabei aufzuholen. Und ich glaube auch, dass die Unternehmen zu den Themen Coding und zu den stärkeren Betonung der MINT-Fächer dabei sind, aufzuholen.
Okay. Wenn du jetzt jemanden vor dir sitzen hast, also irgendjemand erkennt dich jetzt nachher noch hier in einem Restaurant, in einem Biergarten in München, sagt, oh cool, ich habe das vorhin gesehen und ich habe es gehört, was der Herbert Hensler so alles im Kopf hat. Ich will ein Unternehmen gründen. Was rätst du dem, wenn der sagt, wie geht denn das?
Da sage ich erstens mal, du brauchst eine Idee. Wir sind das Land der Ideen, haben wir ja mal selber gesagt. Wir haben heute noch einen Großteil unserer Patente, die registriert sind, hier beim Deutschen Patentamt, die gar nicht genutzt werden. Dann würde ich sagen, geh mal hin und schau mal, wenn du nicht selber eine Idee hast, hol dir eine da. Oder geh in ein Land, wo es schon praktiziert wird. Israel oder USA, whatever. Zweitens brauchst du eine Finanzierung zu der Idee. Und drittens musst du Unternehmer sein. Unternehmer sein ist nicht ganz einfach.
Ich wollte gerade sagen, gerade in diesem Jahr nicht. Ist denn 2020 ein schlaues Jahr, um ein Unternehmen zu gründen? Oder sagst du,
frag mal die Kameraden von Delivery Hero und Lieferando Exoten. Ich hätte das nie geglaubt. Ich hatte einen Studenten, der mir mal sagte, er sei jetzt dabei, so ein Unternehmen zu gründen. Er würde die Krautwickel von Garching nach Obermenzing schicken. Ich habe gesagt, lass diese Spinne die Idee, das will kein Mensch haben. Nicht? Im Endeffekt wurde es ein großer Erfolg.
Und wer war das? Welches von den beiden hat er gegründet? Delivery Hero oder?
Das will ich jetzt nicht sagen.
Also zumindest einer, du würdest einer, es verraten, wenn man
nicht... Ich konnte mir es nicht vorstellen, dass das ein Erfolg wird.
Allen Ernstes, also selbst deine Fantasie hat irgendwann Grenzen und sagt, das wird nicht gehen.
Hatte absolute Grenzen, ja. Ich bin vielleicht zu alt dafür.
Aber jetzt allen Ernstes, da kommt so ein junger Typ zu so einem alten Hasen wie dir und sagt es, und das wäre meine Idee, wie ich Krautwickel hier durch die Gegend schaffe, dann sagt dieser alte Hase, lass mal stecken. Dann macht er das trotzdem. Was geht denn dir dabei durch den Kopf?
Dann sage ich, jede Zeit hat ihre Erfolgsmuster. Und solche Erfolgsmuster sind offensichtlich in der gegenwärtigen Zeit möglich.
Mhm. Gehen wir mal auf ein anderes Thema, was auch mit Digitalisierung zu tun hat, weil auch dieser Unternehmer hat garantiert viel zu tun mit Social Media. Social Media, ist das jetzt was für Menschen im Privatleben oder ist das auch etwas, was man mit dem nötigen Wertegerüst auch im Unternehmen einsetzen kann? Was brauchen Unternehmen an Social Media?
Also ich glaube, je jünger die Mitarbeiterschaft ist, desto mehr brauchen sie Social Media, weil sie damit umgehen. Und wenn sie die erreichen wollen als Management, dann müssen sie natürlich in diesen Medien kommunizieren. Ganz eindeutig, je jünger. Ich hatte ja sehr viel junge Menschen. Bei McKinsey waren es Durchschnittsalter 32 des ganzen Unternehmens.
Die sind gleich geblieben, du bist aber immer älter geworden.
Ich bin immer älter geworden, ja.
Ich bin immer jünger gekommen. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn du merkst, da ist immer eine ganz andere Dynamik im Team drin? Überfordert einen das irgendwann auch als jemand, der älter wird?
Ja, du musst schon deren Sprache verstehen. Du musst deren Sprache verstehen. Früher konnte ich mir das nicht vorstellen, dass diese intensive Beschäftigung mit dem Privatleben so wichtig war. Wenn du das halt negierst hast, dann sind sie nicht mehr zu dir gekommen oder sind weggegangen.
Jetzt hast du sowas ja auch nicht gehabt, als du jung warst. Als ich jung war, gab es so die ersten Computer, Commodore VC64, also die ganz coolen Typen bei mir in der Klasse. Nein, die hatten sowas zum Teil, aber die waren dann auch schnell so die Nerds. Heute ist niemand mehr, der mit dem Computer gescheit umgehen kann, ein Nerd. Das ist eher ein Riesentalent, sehe ich das richtig?
Das ist richtig und wir brauchen mehr davon.
Jetzt hast du ja gesagt, in einer Veröffentlichung, die du gemacht hast, wo es um Führung, Fragezeichen, Führung, Ausrufezeichen geht, dass die Leistungsgesellschaft, wie wir sie bisher gekannt haben, so nicht mehr existieren wird. Also das klingt nach gewaltigem Umbruch, Digitalisierung, Globalisierung, da wird es massive Umwälzungen geben. Und das fand ich jetzt spannend. Die mächtigen hohen Firmengebäude von einigen Unternehmen und auch Banken werden einmal brachliegen, wie aktuell Kohlebergwerke und Stahlhütten.
Wie meinst du das? Ja, da bin ich überzeugt davon. Wir sind ja in vielen Unternehmen noch aufgestellt nach dem militärischen Prinzip. Eine kolossale Hierarchie, pyramidale Hierarchie. Und dies wird in Zukunft nicht mehr so sein. Wir werden viel, viel stärker horizontal gegliedert sein. Wir werden Projektmanagement-Teams haben. Wir werden Netzwerke haben, die das Unternehmen ausmachen. Und insofern brauchen Sie eigentlich nicht so sehr das Bricks and Mortar.
Sondern?
Tja, Sie brauchen ein Netzwerk, was projektartig die Informationen teilt und wo Sie wenig Hierarchie haben.
Jetzt bist du wahrscheinlich einer, der ein Netzwerk hat, das ist die Hölle. Wahrscheinlich würde sich jeder die Finger danach schlecken, dir mal dein Mobiltelefon zu mopsen, wo alle deine Kontakte drin sind. Wie groß ist das Netzwerk von Professor Dr. Herbert Hensler?
Ja, ich würde es anders sagen. Ich habe Größenordnung 100, 150 Freunde. Und darüber hinaus würde ich sagen, kann man es nochmals mit dem Faktor 10 sehen, die ich in meinem Netzwerk zähle.
Das heißt, jeder von denen hat auch wieder noch und so weiter, ja, und so weiter und so weiter und dann wird das Netzwerk irgendwann groß. Hast du das schon mal so genutzt, dass du gesagt hast, den Menschen würde ich gerne mal kennenlernen, den würde ich gerne mal kontaktieren und du hast mal geguckt, welcher Weg könnte da hinführen und du bist dann tatsächlich bei dieser Person rausgekommen?
Ganz so war es nicht, aber ich wollte beispielsweise den Reinhold Messner kennenlernen.
Gut, fährst nach Bozen, irgendwann sitzt er im Café.
Kann man machen, aber ich wollte damals, ich habe es dann über einen Freund geschafft, ihn kennenzulernen, ihn einzuladen zu einer Veranstaltung und daraus ist eine große Freundschaft geworden.
Und was macht ihr heute gemeinsam? Ich habe es gerade in der Anmoderation ja schon mal gesagt, dass ihr mittlerweile auch wirklich spannende Dinge
miteinander macht. Ich gehe mit 12 bis 15 Top-Managern dieses Jahr mit Reinhold Messner und einigen Bergführern im Passaiertal auf
3000. Das ist zwischen Meran und St. Leonhard?
Ja, richtig. Genau. Wir übernachten auf 1800 Höhenmeter und gehen auf 3300. Mhm. Ja, immerhin, wir sind ja zwischenzeitlich schon 27 Jahre unterwegs, also wir sind alle über 70.
Respekt. Und ihr geht da einfach so hoch des Vergnügens wegen oder werdet ihr dabei
auch so ein paar Sachen? Wir haben auch sehr intensive Diskussionen, wir haben Kollegs nachmittags ab 4 Uhr, wo wir zweieinhalb Stunden lang sehr intensiv über aktuelle Themen uns austauschen und jedes Mal einer von uns oder mehrere ein Referat halten.
Wie, ich wandere nicht nur da hoch in der immer dünner werdenden Luft, sondern ich muss auch noch ein Referat halten.
So ist es.
Das ist der Preis dafür, dass ich euch aber alle kennenlernen darf. Ja. Sehr, sehr spannend. Würdet ihr da eventuell auch über die VUCA-Welt mal reden?
Ja, sehr intensiv. Die VUCA-Welt, die haben wir seit anderthalb Jahren behandelt. Die volatile, unsichere, komplexe und insbesondere ambiguous World, die eben nicht mehr sicher ist, was in Zukunft passieren wird. Da reden wir sehr intensiv drüber. Denn diejenigen, die mitgehen, die erleben es ja als Vorstandsvorsitzende und Aufsichtsratsvorsitzende in ihrem täglichen Umgang.
Jetzt könnte man aber sagen, ich bleibe mal lieber in meiner Komfortzone, ich bleibe unten im Tal, ich gehe nicht mit euch wandern, lass mich in Ruhe mit dieser ganzen VUCA-Welt. Ist das so, dass wir uns viel zu sehr in der Komfortzone eingerichtet haben? Was mache ich dagegen, damit ich da wieder rauskomme?
Also die Komfortzone, das ist ein ganz natürliches menschliches Trachten, sie nicht so schnell zu verlassen, wenn sie besonders bequem ist. So. Wenn man merkt, dass man andere Menschen sieht, die sie längst verlassen haben und die Instrument spielen, die auf den Berg gehen, die reisen und alles Mögliche machen, dann werde ich vielleicht angeregt zu sagen, es ist möglicherweise dringend notwendig, dass ich mich da auch ein bisschen umtue.
Wenn du den Eindruck hast, es gibt Menschen, die brauchen noch so einen leichten Schubser, die brauchen irgendwie eine gewisse Art von Ausbildung, die können es vielleicht nicht leisten, wie hilfst du denen auf die Sprünge?
Naja, zwischenzeitlich leben wir ja in einer wunderbaren Welt. Wir haben 50% eines Jahrgangs machen Abitur. Früher in meiner Zeit haben es 5% gemacht. Die Universitäten sind umsonst hier. Die Ausbildung wird ja gerade zu einem offeriert in einer Form, wie es selten ein Land gibt, sodass ich sage, also wenn du was lernen willst, da gilt das alte Prinzip meiner Frau Mutter, die gesagt hat, lerne, leiste, schaffe was. Dann kannst du, hast du, bist du was.
Das klingt nach einem Plan. Jetzt bist du ja, und da wollte ich eigentlich darauf hinaus, jemand, der aber wirklich auch sagt, ich unterstütze das auch irgendwie. Es gibt das Herbert-Hensler-Stipendium. Was muss ich tun, damit ich das kriege?
Ja, da gibt es an der Hochschule in Nürtingen, da komme ich her, das Stipendium. Wie gesagt, da bewerben sich jährlich einige hundert darum. Und wenn man es bekommt, was der Auswahlausschuss dann entscheidet, kommt man ein Jahr zum Studium ins Ausland und muss darüber natürlich auch einen sehr nachhaltigen Bericht schreiben.
Jetzt sprichst du auf der einen Seite Chinesisch, du lernst es gerade, auf der anderen Seite hast du lange in Amerika gelebt. Welches von den beiden Ländern rätst du heute jungen Leuten? Wo sollen die hingehen?
Naja, ich würde nach wie vor nach USA gehen, zumal ich einen Teil meiner Familie in USA leben habe. Mein Sohn ist in New York als Schauspieler tätig. Ich habe gelernt, dass ich über China fast nichts gelernt habe. In der Geschichte fand es nicht statt bei uns. Damals war Mao noch am Ruder wir sind durch die Studenten sind durch die Lande gezogen, haben geschrien Ho 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 Chi Minh und. Also ich glaube, wenn jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Wir erleben es ja hier auch an unseren Universitäten, wo viele Chinesen studieren und viele Deutsche studieren dort, dass wir den Zeitpunkt haben, dass wir da unser Wissen, zumal die Chinesen Deutschland ja das Land der Tugend nennen, nicht Deguo, Land der Tugend, das ist doch eine tolle Voraussetzung.
Absolut, ja. Jetzt klingt das ja schon so nach einer Globalisierung des Wissens. Wenn wir mal auf die Globalisierung der Wirtschaft zurückkommen, jetzt durch dieses Jahr Corona, Covid-19, inwiefern ist die Globalisierung jetzt kurz vor dem Ende?
Ja, das würde ich also überhaupt nicht sagen. Kürzlich war ich in einer solchen Versammlung von klugen Ökonomen, die gesagt haben, wir ziehen jetzt alles wieder zurück und wir statt Globalisierung gibt es Lokalisierung. Ich habe gesagt, machen Sie das, dann verarmen wir. Denn die Globalisierung hat uns ja das gebracht in den letzten 20 Jahren, was uns wohlhabend gemacht hat, was sehr viel Armut reduziert hat. China beispielsweise ist ein Prototyp dafür als die große Werkbank der Welt. Ich glaube, da hat uns der David Ricardo mit den komparativen Kosten einen sehr klugen Rat gegeben und das sollten wir weiter folgen.
Und das ist jetzt nicht was Nigelnagelneues. Aber trotzdem nochmal die Frage, wie wird die Welt nach Corona, also irgendwann werden wir das hoffentlich im Griff haben, wie wird diese Welt aussehen?
Ich befürchte, dass es nicht dieselbe sein wird. Wir haben im Gefühl, es wird ja wieder so kommen. Ich glaube, dass das nicht der Fall sein wird. Ich war noch im März, kurz bevor es zuging, war ich noch mit 75.000 Menschen im Stadion hier, als wir gegen Augsburg 1-0 gewonnen haben.
Wenn du von wir sprichst, meinst du den FC Bayern?
Entschuldigung, ja, ich spreche vom FC Bayern. Das wird schwierig sein vorzustellen, dass wir mit 75.000 Menschen das Stadion wieder füllen.
Mit wie vielen könntest du es ertragen?
Tja, 20.000, 25.000.
Weil neben dir die nächsten Reihen und Plätze komplett alle leer
sind. Aber auch das ist ja noch weit weg. Ich sehe es noch nicht am Horizont.
Also ich glaube, Leipzig will demnächst mal ausprobieren, so 8.500 mit ins Stadion zu lassen. Ist das eine realistische Zahl oder fehlt dann überhaupt der Spirit?
Wenn 8.500 laut schreien, dann kommt da auch schon was zusammen.
So, jetzt hast du ja schon mal mit dem FC Bayern angefangen. Das ist ja nicht nur ein Fußballclub. Das wäre ein bisschen zu niedlich gesagt. Das ist ja eigentlich ein unglaubliches Unternehmen. Oder kann man schon sagen Konzern?
Konzern nicht. Mit 700 Millionen Umsatz ist das ein Mittelständler.
Also gut, ein Mittelständler. Was macht der FC Bayern besser als andere Clubs?
Ich glaube, zwei Sachen. Er hat sehr viel Sachverstand im Management, Fußball-Sachverstand. Also die Kameraden wissen, wovon sie reden. Wir haben nicht die Situation, die wir ja in vielen anderen Vereinen erlebt haben, dass also die alten Kassierer mehr oder weniger das Management machten und dann erlebten wir, was passierte. Die Liste ist ja sehr lang. Also Fußball-Sachverstand haben wir. Wir haben eine außergewöhnlich starke Jugendarbeit und wir haben auch sehr viele Junge, die zum FC Bayern wollen. Und ich glaube, wir waren immer solide finanziert. Wir haben also nie Sachen gemacht, wo man sagen musste, als Aufsichtsrat hat man das ja miterlebt, dass man sagen musste, wenn diese Saison nicht gut läuft, dann stehen wir an der Kante. Bei Bayern nie passiert.
Das heißt, es ist einfach ein ganz solides Unternehmen. Gibt es denn die Möglichkeit, dass ich ja mal Praktikum machen kann, wenn ich jetzt sage, ich bin junger Unternehmer, ich will dieses Jahr was lernen, ich würde dem Rummenigge gerne mal zwei Tage über die Schulter gucken?
Müssen Sie Gas geben, denn Karl-Heinz Rummenigge will ja nächstes Jahr aufhören. Dann kommt Oliver Kahn als Vorstandsvorsitzender, aber prinzipiell ja.
Grundsätzlich ja. Wem würdest du so eine Tür aufstoßen? Was müsste derjenige haben, wo du sagst, für dich rufe ich den Rummenigge mal an und frage nach zwei Tagen?
Also insbesondere Menschen, die im Marketing unterwegs sind, da würde ich sagen, da hätte man, denn das erleben wir ja auch bei anderen professionellen Vereinen, da hätten wir vielleicht noch Nachholbedarf, besonders aber von so klugen jungen Menschen.
Also die müssen dann schon auch noch was bringen. Lass uns mal gucken, es gibt ja Menschen, die treffen sich, auch die Fußballer fliegen ja um die gesamte Welt. Wo warst du eigentlich, als der FC Bayern jetzt die letzte große Schüssel, den letzten großen Pott gewonnen hat, die Champions League?
Ich war in Mallorca und habe es im Fernsehen angeschaut.
Ach, warst nicht im Stadion?
Nein, ich war nicht im Stadion.
Wärst du gern da gewesen?
Naja, wir haben da ja eine Regel, dass die Vorstände hin dürfen, unser Präsident und der Ehrenpräsident, und dann reicht's auch.
Ach so, und der Aufsichtsrat muss auch im Fernseher gucken.
Ja,
verstehe. Okay. Worauf ich hinaus will, ist, wir reisen ja unglaublich viel. Da angeblich hat das ja auch mit dem Klimawandel zu tun. Was geht dir denn durch den Kopf, wenn du dann sowas hörst wie Veranstaltungen, wie Gipfeltreffen? Nehmen wir mal an, das Weltwirtschaftsforum in Davos wird abgesagt für dieses Jahr. Ist es für den Klimawandel okay, aber eigentlich für die Wirtschaft nicht so gut? Was denkst du da?
Ich halte gar nichts davon. Ich war etwa 22 Mal in Davos und ich habe auch vor einigen Jahren schon erlebt, dass man gesagt hat, jetzt kommt der Klimawandel, wir müssen etwas tun, und habe dann in Davos erlebt, Davos ist 5 oder 6 Kilometer Strecke da vom Kongresszentrum zu den Hotels, und habe erlebt, dass da an jedem, also die Autos hintereinander mit Fahrer und so weiter, die standen da diese 5 Kilometer durch, und das dauerte etwa eine halbe Stunde, bis man da zum Kongresszentrum war. Ja, galt für mich nicht, ich bin zu Fuß gegangen. Aber das war gar nichts, das war eine Schauveranstaltung. Und genauso war auch die Schauveranstaltung der Demonstranten meistens an dem Samstag, die da stattfand. Ich glaube, was wir zwischenzeitlich haben, ist eine sehr viel nachhaltigeren Umgang mit der Wissenschaft, was die Klimasituation angeht. Und man kann ja nicht dagegen argumentieren, dass wir sagen, wir hatten die heißesten Sommer in den letzten 100 Jahren, die hatten wir in den letzten 20 Jahren. Und die Dürre und die Feuer in der ganzen Welt, das sieht man ja jeden Abend. Also das bestreiten zu wollen, das kann gar nicht. Die Frage ist nur, wie können wir es nachhaltig verändern? Ich glaube, wir können es nur ändern, wenn wir da Europa mehr oder weniger zum Hotspot machen der Veränderung. Wenn du den Chinesen heute sagst, sie sollen ihre Kohlekraftwerke zumachen, dann lachen sie dich aus, weil sie sagen, wir sind gerade noch beim Aufholen. Indien genauso. Mhm. Also ich glaube, da muss Europa vorangehen und sagen, wir ändern das.
Wenn du jetzt siehst, auf der einen Seite lenkt ja dieser Virus irgendwie die Wirtschaft, auf der anderen Seite müssen wir auch ein Auge auf den Klimawandel halten. Wie kriegen wir denn diese beiden Geschichten jetzt unter einen Hut?
Ja, ich würde zunächst mal sagen, also alles, was wir tun können, um die Pandemie in den Griff zu bekommen, das ist das Erste. Mhm. Ja, natürlich, wir haben ja, was den Klimawandel angeht, sehr viele Dinge eingeleitet. Wir schalten die Kohlekraftwerke ab, und wir sind ja auch dabei, die Automobilindustrie nachhaltig umzugestalten. Wo wir noch weit weg sind, ist die Ernährung, denn jeder sagt dir ja heute, dass das Methan eben sehr viel mehr, also Methan durch die Rinder, durch die Fleischzucht sehr viel mehr zum Klimawandel beiträgt als alles andere, aber da tun wir uns noch ein bisschen schwer.
Mhm. Es gibt so ein Schreckensszenario, und das ist von McKinsey tatsächlich aufgestellt worden. Durch die Erderwärmung haben die mal so ausgerechnet, was da so passiert. Also es wird Ernteausfälle geben. Es will weniger Fischfang geben, geringere Immobilienpreise. Wie denkt der ehemalige Chef darüber?
Ich kenne das Global Institute von McKinsey, das diese Arbeiten gemacht hat, die ja auch sehr sinnvolle Projekte gemacht haben über die Auswirkungen der Digitalisierung. Ich glaube, das muss man ernst nehmen.
Das ist ein starkes Wort. Jetzt, wir haben ja vorher verraten, man kann auch Fragen stellen. Also ich bin nicht der Einzige, der Fragen stellen darf. Jetzt kommt endlich mal eine. Und zwar, lieber Professor Hensler, wer wird die Wahl in den USA, du bist ja Kenner von USA, wer wird die Wahl in den USA im November gewinnen?
Ich kenne die USA sehr gut. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass letztes Mal ein Mr. Trump die Wahl gewinnt, obwohl Hillary Clinton 2 Millionen Stimmen mehr gekriegt hat. Ich habe dieser Tage auch gelesen, dass Trump ruhig 2 der Swing States verlieren kann und trotzdem Präsident wird. Also dieses System hat sich mir nie erschlossen. Und insofern, ich hoffe, dass wir eine Veränderung bekommen. Aber es sind die Amerikaner, die wählen. Wenn ich viel die Zeitung bei uns lese, da denke ich immer, die Deutschen entscheiden darüber, ob sie den Trump wollen oder nicht wollen. Das sind ja deren Präsident, nicht? Wir müssen da also schon das denen überlassen.
Ich glaube, du verfolgst das ja mit einer anderen Intensität. Wäre es denn gut für die deutsche Wirtschaft, wenn die Veränderung käme?
Ich glaube, dass es sinnvoll wäre, eine Veränderung zu bekommen, zuallererst für Amerika und ihren Bezug zur Welt. Und es war ja immer unsere absolute Führungsmacht, die Pax Americana, unter der sind wir groß geworden. Das wäre sehr, sehr gut. Für die deutsche Wirtschaft, würde ich sagen, ändert sich unmittelbar nicht so viel.
Also wir können im Grunde genommen das Leben so weitermachen, das wird alles funktionieren, egal wer da jetzt im Weißen Haus.
Zunächst ja.
Okay, zunächst ja.
Na gut, es dauert ja immer 1-2 Jahre, bis sich die jeweilige Administration neu formiert hat. Und ich glaube nicht. Ich glaube, eher wird die Frage sein, wie wird das Verhältnis mit China, zwischen USA und China?
Ach so, das heißt, dass wir nur beobachten dürfen mittlerweile. Wir sind eher so.
We are bystanders. Wir sind relativ unerheblich. Ernsthaft? Für die Welt.
Das ist jetzt aber
das können wir nicht so richtig akzeptieren, aber wenn wir morgen alle unsere, wenn wir morgen die Brävsten auf der Welt wären, was Klimaschutz angeht, es würde für das Weltklima nicht sonderlich viel ausmachen.
Für die Wirtschaft?
Für die Wirtschaft würde es viel ausmachen.
Also was würde passieren, wenn wir uns auf einmal abschotten und sagen, Germany first?
Germany first geht gar nicht. Das würde, wenn das einer sagen würde bei uns, dann müsste man den aus dem Land vertreiben. Denn wir haben eine Automobilindustrie, wir haben eine Chemieindustrie, eine Elektroindustrie und vieles, vieles andere. Wir reisen in die ganze Welt. Und wenn wir das sagen, das tun wir alles nicht mehr, wir bleiben hier, wir sind self-centered.
Soll ich dir was sagen? Hier kommt gerade eine Frage, die hat genau damit zu tun. Wir reisen nämlich nicht mehr. Na klar, reisen wir viel, aber wie ist die Zukunft und der Einfluss vom Homeoffice? Das würde ja heißen, wir bleiben tatsächlich hier.
Das Homeoffice ist neu. Das haben wir jetzt in den letzten 5 Monaten erlebt. Die Siemens AG hat gesagt, die Mitarbeiter haben in Zukunft 2 Tage in der Woche, wo sie Homeoffice machen dürfen. Ich habe das natürlich auch gemacht. Ich finde, es hat kolossale Vorteile, dann, wenn man eben sich die Zeit besser einteilen kann zu Hause. Es hat aber auch kolossale Nachteile, wenn du mit Menschen umgehen musst, beispielsweise Mitarbeiter einstellen musst oder befördern musst oder nicht befördern musst.
Aber es gibt auch sowas wie Videokonferenzen.
Da kann ja, das habe ich ja 6, 7, 8 Stunden gemacht hintereinander. Hinterher bist du erschlagen davon und weißt nicht mehr genau, was wer gesagt hat.
Hattest du denn den Eindruck, dass du beobachten konntest, ob da jemand wirklich, also im Büro wird man ja wahrscheinlich im feinen Zwirn sitzen. Und vor der Videokonferenz kann man auch sagen, oben schickes Hemd, Krawatte, unten eher Boxershorts.
Ja gut, das ist unerheblich.
Also sowas macht keinen Einfluss auf die Art und Weise, wie ich meine Geschäfte mache. Das heißt also, der Rahmen ist nicht so wichtig, dass ich jetzt in einem schicken Büro sitze, in einem tollen Viertel, sondern das könnte ich eigentlich über das Homeoffice auch hinkriegen.
Also ich bin, gut, in der Beratung gab es immer den Casual Friday. Da ging man ohne Krawatte und im Pullover ins Büro und da war man im Büro. Ich habe immer großen Wert darauf gelegt, auch bei meinen Studenten jetzt noch an der Uni, dass sie sich einigermaßen vernünftig anziehen, wenn sie in die Alma Mater kommen. Also so mehr oder weniger mit Badeschlappen und Badehose und so weiter.
Das geht nicht in einer Vorlesung von Herrn Hensler.
Nein, das geht bei mir nicht.
Was machst du denn da? Schmeißt die raus?
So kommt keiner. Die wissen schon einigermaßen, wie ich stricke.
Also das wissen Sie im Vorfeld schon.
Ja.
Jetzt stelle ich mir so einen Revoluzzer vor, der würde
viele
sagen...
Viele wollen ja auch zu McKinsey hinterher. Die kommen zu mir und sagen, jetzt bin ich beim Hensler und hinterher kann ich mich da bewerben und dann habe ich bessere Chancen, da reinzukommen.
Und wie ist das? Ist das so?
Ja, also wenn ich reinschreibe, ich habe den Hensler... Dann haben sie zumindest Fälle gelernt, an denen sie gearbeitet haben und Problemlösungstechniken gelernt, dass ihnen eine etwas bessere Chance gibt, ja.
Damit wären wir wieder bei dem Netzwerk und dafür ist Professor Dr. Herbert Hensler extrem wichtig. Ich könnte dir noch stundenlang zuhören, vielleicht treffen wir uns nochmal auf einen zweiten Podcast, weit nach der Pandemie und da bin ich gespannt, was von den Dingen, die wir heute diskutiert haben, tatsächlich übrig geblieben ist. Eine Frage noch, wir haben über Globalisierung geredet, wir haben ein Stück weit Klimawandel jetzt gehabt, wir hatten Digitalisierung, Führung war auch noch mit dabei, also sehr, sehr spannende Themen. Was sind für dich die 3 wichtigsten Punkte, die alle, die jetzt entweder live dabei waren oder die den Podcast hören, beherzigen sollen?
Das Wissen nimmt exponentiell zu. Lernen über die Wissenszunahme ist geradezu mandatory, um Erfolg zu haben. Mhm. Das ist das Erste. Man muss morgens aufstehen und sagen, es gibt neues Wissen und da möchte ich daran teilhaben. Das Zweite ist, wir haben China aufgemacht in den letzten 20 Jahren. Wir haben nie in der Schule etwas darüber gelernt. Macht euch kundig über China, fahrt dahin, lasst nicht nur die Chinesen zu uns kommen, sondern geht auch dahin und lernt Mandarin. Schwierig. Und das Dritte ist, ich brauche Role Models. Ich brauche Role Models, denen man nacheifern kann. Das sind so die Dinge, die ich weitergeben würde.
Extrem spannend. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch hier im Podcaststudio vom Werte Live Podcast von der Deutschen Mark Wealth Management.
Danke dir, live.
Boah, was war das für ein Podcast? Ich habe jetzt den großen Vorteil, ich kann bei einer Tasse Kaffee noch ein bisschen mit ihm plaudern oder eventuell bei einem Wasser. Wenn dir da draußen das gefallen hat und du möchtest dir nichts entgehen lassen, eben von Typen wie von Professor Dr. Herbert Hensler, habe ich einen Tipp für dich. Abonnier diesen Podcast jetzt, dann wirst du nichts mehr verpassen und wirst auch bei der nächsten Folge wieder dabei sein, wenn wir hier eine Persönlichkeit haben, die gute Ideen hat, wie kann man Werte umsetzen im unternehmerischen Umfeld oder auch im Führungsalltag. alles das hinkriegen kann. Wenn du Inspiration brauchst, dann sieh zu, dass du den Abonnieren-Button findest. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Auch wieder mit einer spannenden Persönlichkeit. Und dann hören wir uns wieder im Werte-Live-Podcast. Ich bin Live Ahrens. Was?